Hi und herzlich willkommen zu Folge 23 des Mindful Upgrade Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Wir sprechen über den Biohack überhaupt in dieser Show. Jeder kennt ihn, jeder braucht ihn und dennoch kommt er heutzutage leider oft viel zu kurz. Die Rede ist vom Schlaf, ein natürliches Tool, um unsere Akkus aufzuladen und den Alltag achtsam zu erleben sowie gestalten zu können. Warum der Schlaf so wichtig ist und wie du ihn mit natürlichen Methoden optimieren kannst, erfährst du heute von Fabian Völsch, Co-Founder und CEO von Brain Effect, der Marke für Performance Food und gesundes Lifestyle Design. Fabian stellt dir 9 Hacks vor, wie du dein Schlaferlebnis positiv beeinflussen kannst und somit deine körperliche, aber auch deine mentale Leistungsfähigkeit boosten kannst. Außerdem räumt Fabian mit vielen Mythen rund um den Schlaf auf und zeigt dir, wie du morgens auch ohne Snooze-Taste aus dem Bett springst. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter www.mindful-upgrade.ch/Folge und dann die Folgennummer, in dem Fall die 23. Wenn du wissen willst, wie du deine perfekte Schlafdauer ausrechnen kannst, wie blinkende LEDs in deiner Nacht deine Schlafqualität beeinflussen und was Dunkelschlafen und Kaltschlafen bedeutet, dann wirst du heute in diesem Interview deine Antworten und natürlich viele andere noch finden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts.
Hey Biohacktivist, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser interessanten Folge mit einem noch interessanteren Podcast. Mit Fabian Völsch habe ich heute einen wahren Biohacktivisten zu Gast. Als CEO und Mitbegründer der Marke Brain Effect hilft er jeden Tag vielen Menschen zu einem gesünderen Lifestyle und optimiert mit gezielten, eingesetzten, natürlichen Performance Food ihr Potenzial und ihre Leistungsfähigkeit. Die Kunden reichen von High-Performern über Top-Athleten bis hin zu Alltagshelden, die mehr aus sich herausholen wollen. Der Online-Shop bei Brain Effect lässt jedes Biohacking-Herz höher schlagen, das kann ich dir garantieren. Fabian selbst ist ehemaliger Leistungssportler und liebt es, in der Natur aktiv zu sein, zum Beispiel beim Kitesurfen. Ich durfte Fabian in Berlin kennenlernen und hätte, glaube ich, ewig mit ihm weiterquatschen können über das ein oder andere Biohacking-Thema. Eins seiner Lieblingsthemen steht heute bei uns im Fokus. Es geht um den Schlaf, der nach Fabians Meinung immer noch zu sehr unterschätzt wird und zudem zu wenig Beachtung bekommt. Warum wir unter diesem König der Biohacks wieder mehr zuwenden dürfen und wie wir uns diesen Schlaf optimieren können und sogar hacken können, verrät uns Fabian heute. Herzlich willkommen auf dem Mindful Upgrade Podcast. Schön, dass du am Start bist.
Moin, moin, Robin. Ich grüße dich und vielen, vielen Dank für dieses, ja, sehr, sehr geile Intro. Dankeschön.
Ja, bist du fit und munter heute?
Ich bin fit und munter, abgesehen, ich bin ja leider ein bisschen verspätet, weil ich hier gerade 30 Minuten im Stau stand vor Berlin und durfte meine Mindfulness heute quasi morgen mal wieder direkt auf die Probe stellen. Und abgesehen davon, ja, geht's mir mega gut und ich freue mich unglaublich auf diesen Podcast und du hast es ja schon angekündigt. Es wird um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Schlaf gehen. Und war am Wochenende zum Beispiel auf einem Functional Training Summit in München. Das ist eigentlich das, ich sag mal, Klassentreffen der ganzen deutschen Elite. Fitnesscoaches, Personal Trainer und auch viele Physios und Athletiktrainer von Nationalmannschaften über Schauspiel etc. Und da ging es auch wieder sehr stark um das Thema Schlaf. Und ich habe auch selbst einen kleinen Workshop gehalten und fand es unglaublich spannend, wie sehr das Thema Schlaf jetzt in den Vordergrund gerät. Deshalb freue ich mich mega auf den Podcast und auf deine Fragen.
Sehr gut. Ich freue mich auch. Das hört sich sehr interessant an. Über den Workshop können wir gerne nachher auch nochmal sprechen. Hast du sonst noch irgendwas zu ergänzen zu deiner Person oder habe ich gut recherchiert?
Nee, du hast sehr gut recherchiert. Also ich bin in dem Biohacking-Bereich oder ich nenne es ungern so ein bisschen Biohacking, sondern ganz gerne eher, wie man langfristig energiereich, leistungsstark und gesund durchs Leben geht. Darum geht es uns hier eigentlich. Vor knapp, 15 Jahren schon damit in Kontakt gekommen. Und damals hieß es eigentlich noch gar nicht Biohacking, sondern bei mir ging es damals vielmehr darum, meine Verletzungsprobleme, die ich im Sportbereich hatte, zu regulieren. Also ich habe damals Leistungssport gemacht, in verschiedenen Kader aktiv gewesen und habe den Diskus geworfen, habe dann in meinen besten Zeiten noch mit Robert Hartig mal gemeinsam trainiert. Und mein Ziel war natürlich damals, wie ich von allen vielen kleinen Jugendlichen, Profi zu werden. Und ich hatte dann eines Problem, und das Problem war, dass ich eine sehr hohe Verletzungsanfälligkeit im Rücken hatte. Und mein Vater hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf, das bedeutet vor allen Dingen eine schlechte Schlafqualität, maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöhen kann. Und in so einer, ich sag mal, vorpubertären Phase konzentriert man sich natürlich nicht nur auf den Schlaf als Jugendlicher, sondern hat auch viele, viele andere Flausen im Kopf. Ja. Und ich habe mich aber dann wirklich mit 16 angefangen, damit zu beschäftigen, wie Ernährung, aber auch wie Verhaltensweisen meinen Schlaf beeinträchtigen können und verändern können. Und auf dieser Basis habe ich dann damit gestartet, in diesem Bereich des Biohackings reinzugehen und habe dann auch wirklich meine Verletzungsprobleme dort relativieren können.
Wow, ich bin gerade ein bisschen geflasht, dass du schon so jung quasi angefangen hast, so mit dem ganzen Thema Selbstoptimierung. Und finde ich mega interessant, weil ich war mit 16, glaube ich, noch in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber mega cool. Du sagst ja gern, dass Schlaf ein PR-Problem hat. Was meinst du damit genau?
Ja klar, Schlaf hat definitiv ein PR-Problem, wobei es glücklicherweise ein wenig besser wird. Und zwar, was ich damit meine, ist, der Schlaf eigentlich von vielen, vielen Menschen eher als passiver Prozess gesehen wird und man sich überhaupt nicht darum kümmert. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir verbringen mindestens mal ein Drittel unserer Lebenszeit im Bett mit dem Thema Schlafen, zumindest wenn wir einigermaßen gesund orientiert sind. Und trotzdem widmen wir uns dieser extrem wichtigen 6 bis 8 Stunden, die wir am Tag haben, doch ganz, ganz wenig Zeit und Beachtung vor allen Dingen. Und das ist ein Riesenproblem in dem Kontext, weil Schlaf eines der wichtigsten Faktoren ist. Wir machen alles im Leben besser mit einem gesunden Schlaf. Der Schlaf ist unglaublich wichtig für die langfristige Gesundheit, für die Leistung, sei es im Sport, sei es im Büro, sei es im Studium. Und es gibt tausende von Studien. Wenn wir jetzt verlinken würden, würden wir, glaube ich, unten in den Shownotes 5 Seiten haben, die alle irgendwie verifizieren, von der WHO zum Beispiel, dass schlechter Schlaf das Schlaganfallrisiko erhöht, das Risiko Demenz, kann man vielleicht später auch drüber kommen, erhöht sich, die Performance sinkt, etc., etc., etc. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen. Und ich kann mich noch zurückerinnern, ich habe dann nach dem Studium in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dort weltweit Konzerne beraten. Und als Unternehmensberater arbeitet man sehr viel, so knapp 60 bis 80 Stunden. Und man definiert sich eher darüber halt, wie wenig man schläft. Und Schlaf, also wenige Schlaf ist mehr ein, ich sag mal, Kriterium, um sich abends an der Bar zu vergleichen oder beim Frühstück und dann irgendwie zu sagen, hey, okay, ich bin richtig tolles Tier. Also was irgendwie im Zweifel beim Sportler der Bizeps ist oder irgendwie der die Maximalkraft beim Bankdrücken ist, beim Berater damals gewesen, die Zeit, die man nicht schläft, beziehungsweise eher dann die geringe Menge an Schlaf. Und das ist natürlich ein vollkommen falscher Ansatz für die Gesundheit. Und deshalb finde ich es gut, dass Schlaf mittlerweile immer populärer wird und dass sich Leute damit beschäftigen, mit diesem wirklich wichtigen ein Drittel des Lebens, zum einen. Aber zum anderen auch hat Schlaf nach wie vor ein PR-Problem, weil wir halt uns dafür eigentlich noch, dass es so wichtig ist und so ein unglaublicher Hebel für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit ist, beschäftigen uns nach wie vor noch viel zu wenig damit.
Ja, und vor allem, wir wissen ja eigentlich, dass es uns gut tut, ja. Ich kenne es noch von mir. Ich habe vor ein paar Wochen auch recht viel gearbeitet und habe immer so bis um 2 Uhr nachts noch irgendwelche Projekte versucht zu rocken. Man ist ja auch gar nicht mehr so konzentriert, ja. Und ich habe dann eben wirklich eine Woche gefastet und da habe ich dann einfach so gemerkt, okay, aber ich brauche diesen Schlaf, ja. Also durch die Schwäche halt während dem Fasten auch hat sich mein Körper diesen Schlaf wieder geholt. Und danach bin ich dann wirklich so strikt immer um 10, um 11 ins Bett, auf jeden Fall vor 12. Ja, und habe auch gemerkt, wie das meine Leistungsfähigkeit erhöht hat, enorm. Du kennst ja auch beide Seiten, ja. Du warst ja Leistungssportler und du bist und warst auch viel am Schreibtisch tätig, vom Laptop vielleicht. Und welche Bedeutung spielt jetzt der Schlaf dort?
Ja, genau. Also ich glaube, der Schlaf spielt in beiden Bereichen eine unglaubliche Bedeutung. Also wenn wir vielleicht den sportlichen Kontext mal anschauen, und danach im zweiten Teil zum beruflichen Kontext kommt. Sportler haben eher schon verstanden, dass Schlaf eines der wichtigsten Hebel für die Regeneration ist. Also die Regeneration im Sport, aber das ist übrigens auch normal in allen anderen Bereichen, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Warum? Weil alle Anpassungsmechanismen, die wir im Leben haben, immer in der Regenerationsphase stattfinden. Wachstum entsteht immer in der Regeneration. Und deshalb haben Sportler das schon entdeckt. Und LeBron James schläft zum Beispiel 10 bis 11 Stunden. Roger Federer schläft 12 Stunden. Und ich hatte mal ein Interview mit Oliver Kahn. Und gerade ist ja WM-Zeit. Und Oliver Kahn hat erzählt, dass er damals zum Beispiel in Südkorea, also zur WM 2002, auch seine 10 bis 11 Stunden geschlafen hat. Und das hängt damit zusammen, dass Sportler in der Regenerationsphase, wie gesagt, das Muskelwachstum stattfindet. In der Regenerationsphase im Schlaf finden verschiedene Anpassungsprozesse statt und die sind sehr nötig. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von Jerry Mess von der University of Stanford, der eine unglaublich spannende Studie rausgebracht hat und gezeigt hat, dass die Leistung beim Basketballer im Bereich der Dreierquote sich, ich glaube, um knapp 10% erhöht hat, als sozusagen die Studenten besser geschlafen hat. Das heißt, was er konkret gemacht hat dort ist, er hat das Basketballteam genommen, der Stanford University ist schon ein sehr gutes Basketballteam gewesen und hat die Jungs angeschaut, wie viel die schlafen und hat denen dann aufgetragen, dass sie die Schlafqualität durch verschiedene Hacks und Tipps verbessern sollten und gleichzeitig aber auch ihre durchschnittliche Schlafdauer von den 6 bis 7 Stunden, die sie vorher hatten, auf knapp 9 Stunden, also 6 Schlafzyklen erhöht. Und die Dreierquote hat sich massiv verbessert. Das waren, glaube ich, 7-8%. Kann man genau verlinken. Und daran zeigt sich natürlich, dass ein gesunder Schlaf im sportlichen Kontext auch unglaublich wichtig ist, weil viele der Anpassungsmechanismen finden statt. Also zum Beispiel, wenn du Golftraining machst und einen neuen Schwung lernst, diese Determination, diese Bildung sozusagen von den synaptischen Bahnen, die dafür sorgen, dass man den Schwung dann auch den nächsten Tagen, Wochen, Monaten perfekt durchführt, die finden halt im Schlaf statt. Ja, das heißt, die Übertragung der Daten und des ins Unterbewusstsein, sozusagen, dass der Schwung dann unterbewusst auch immer richtig ausgeführt werden kann, das findet eben nicht dann, wenn du trainierst, statt, sondern dass diese Manifestierung des Ganzen findet im Schlaf statt. Und deshalb ist es im sportlichen Kontext Schlaf eines der wichtigsten Hebel für die Regeneration auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel zum Lernen von Fähigkeiten oder dann auch natürlich, um am nächsten Tag voller Performance, sei es jetzt irgendwie auf dem Basketballplatz oder wo auch immer, Performance zu liefern. So, der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir uns die Büroathleten anschauen, so wie ich sie ganz liebevoll immer nenne, dann ist natürlich auch der Fall, wir alle kennen das und haben alle schon mal irgendwie die Nächte, wie du sagst, bis 2 durchgearbeitet. Und jeder dort draußen weiß aber, wie der nächste Tag aussieht. Nämlich der nächste Tag ist definitiv niemals der produktivere. Ich kann bis 5 Uhr nachts E-Mails machen, aber wenn ich irgendwie meinen Schlaf nicht mitbekomme, dann funktionierte ich am nächsten Tag auch nur auf meinem Notstromaggregatbasis, ja, auf Notstrommodus. Warum? Weil der Körper eben nicht regeneriert hat. Und da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Studien, die das zeigen. Unter anderem eine Studie von einem deutschen Forscher, der dafür den Leibniz-Preis auch bekommen hat, wo es darum geht, dass er zum ersten Mal gezeigt hat, dass die Fakten, Vokabeln, Informationen, die wir ins Kurzzeitgedächtnis abspeichern, weil wir zum Beispiel für einen Vokabeltest gelernt haben, dass die über Nacht in der Tiefschlafphase, also in der Schlafphase, wo die ganze Magie stattfindet, dass die in der Tiefschlafphase vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das bedeutet, eigentlich haben unsere Eltern, die gesagt haben, hey, mach mal das Vokabelheft nachts unter dem Kopf, das ist schon irgendwie recht gehabt, ja, weil sie haben damals schon realisiert, es bringt nichts zu lernen, außer man möchte, ich nenne es ganz gerne Bulimie lernen, irgendwie fabrizieren, nämlich irgendwie schnell ins Kurzzeitgedächtnis rein, dann auch ein Kurzzeitgedächtnis wieder raus, gekotzt, in Anführungszeichen. Wenn man das nicht haben möchte, sondern man möglichst Sachen langfristig verarbeiten möchte, abspeichern möchte, dafür braucht man einen gesunden Schlaf und vor allem Tiefschlafphasen. Und deshalb ist es so, dass natürlich auch unser Kopf einfach nicht funktioniert und auch nur auf einem Notstrombasis oder auf einem Notprogramm arbeitet, wenn wir nicht gut regeneriert haben und nicht gut geschlafen haben. Deshalb ist, glaube ich, in beiden Bereichen klar die Aussage festzulegen, wer besser schläft, ja, der macht sowohl im sportlichen Kontext alles besser, aber sowohl auch im Büro und hat nicht nur mehr Energie, sondern ist ausgeschlafener, sondern hat auch irgendwie mehr Spaß und mehr Freude und kann voller Energie sich am nächsten Morgen seinen eigenen Zielen und Projekten widmen.
Genau. Ja, ich habe das dann auch gemerkt. Also wenn ich wirklich bis um 2 durchrocke oder so den nächsten Tag, bist du einfach nicht so produktiv und schaffst nicht so viel, wie du gern schaffen wirst und bist vielleicht dann noch schlecht gelaunt und dann bringt das keinem mehr was. Es ist eigentlich so eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten.
Total, ja. Total. Und das Spannende ist, ich kenne das ja auch noch von mir.
wenn du dann abends dort um 3 Uhr sitzt oder um 2 Uhr sitzt und denkst, okay, jetzt will ich diese 5 oder 10 E-Mails noch fertig machen. Das funktioniert auch. Man denkt, okay, das schaffe ich jetzt noch und am nächsten Morgen bin ich dann, arbeite ich dann wieder normal los. Aber wenn man mal eigentlich dann vielleicht nicht nur den Tag sieht, sondern die Woche sieht und die produktiven Stunden der Woche sieht, ist es eigentlich immer eine Negativrechnung. Wenn man wirklich am nächsten Tag diese 2, 3 Stunden, die man nachts mehr gearbeitet hat, definitiv aufgrund von geringerer Produktivität verliert. Das ist der Punkt, den sich die wenigsten Menschen, egal ob sie jetzt Berater sind, ob das Studenten sind oder wen auch immer, klar machen. Durch die Nächte durcharbeiten, das kann auch mal sein und natürlich funktioniert das auch, das verstehe ich auch, aber wenn man das mittelfristig öfters macht, verliert man eigentlich netto gerechnet produktive Stunden und damit Netto-Performance auch. Und von der Seite bin ich da definitiv kein Freund, vor allen Dingen, weil unser Körper und unser Schlaf an sich, ja, unglaublich routinengeprägt ist. Unser Körper lebt nichts mehr als Routinen. Das bedeutet, je konstanter man zur gleichen Zeit ins Bett geht, desto besser. Und deshalb so ein All-Nighter kann mal passieren, sollte aber nicht die Regel sein.
Ja, deswegen auch dein Tipp, lieber früh ins Bett gehen und früh aufstehen und dann vielleicht einfach vor Mittag ein Projekt anfangen und ein paar Sachen abhaken von der To-Do-Liste. Und ich glaube, das ist viel besser. Und du bist auch, glaube ich, viel produktiver direkt am Morgen oder am Vormittag, wenn du vielleicht noch eine schöne Morgenroutine gemacht hast, ein bisschen Sport gemacht hast und dich vielleicht auch gesund ernährst noch. Ja.
Definitiv. Also es gibt natürlich unterschiedliche Chronotypen, die in der Genetik auch manifestiert sind, die sich nochmal so ein bisschen unterscheiden. Aber generell kann man auf jeden Fall die Aussage unterschreiben, dass im amerikanischen Kontext nennt man es ganz gerne die Money Time. Und die Money Time ist zwischen 10 und 1 Uhr nachts. Das ist die Zeit, wo wir vom Körper her den höchsten Anteil der Tiefschlafphasen haben. Und die Tiefschlafphasen sind wirklich die wichtigen Phasen des Schlafes. Vielleicht, um da nochmal drauf einzugehen, für die Zuhörer, die nicht so tief in dem Biohacking bis jetzt drin sind oder in den Schlafphasen drin sind. Unser Körper hat ja verschiedene Phasen, die er während des Schlafes durchmacht. Und jede Phase ist ungefähr 90 Minuten lang. Und diese 90 Minuten, die unterteilen sich dann wieder in untere Schlafphasen. Und zwar, man startet halt mit einer leichten Schlafphase, dass da unser Organismus runterkommt, die körperliche Temperatur sich schon mal leicht senkt, der Blutdruck und der Ruhepuls runtergehen. Und dann kommen wir in die erste Phase, die Tiefschlafphase rein. Und die Tiefschlafphase ist die Phase, wo viele der Magie stattfindet, weil da der Körper dann wirklich erholt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sich dort vor allen Dingen auch der Körper an sich, also der untere Teil des Körpers erholt. Und da findet halt viel statt. Und die zweite Phase ist die REM-Phase, die Rapid-Eye-Movement-Phase. Da erholt sich vor allem das Gehirn. Das ist die Phase, wo wir träumen, wir uns auch viel bewegen als Beispiel. Und diese drei Phasen halt, also leichte Schlafphase, Tiefschlafphase und REM-Phase, macht der Körper im Zyklus von 90 Minuten dann mehrmals pro Nacht durch. Und man sollte vor allen Dingen, wenn wir über Schlaf sprechen und hohe Schlafqualität sprechen, sollte man sich vor allen Dingen auf den Anteil der Tiefschlafphasen und der REM-Phasen konzentrieren. Weil die sollten jeweils beide bei knapp 20% liegen, weil da, wie gesagt, die komplette Magie stattfindet. Und das sind die Phasen, wo wir sowohl vom Kopf her, aber auch vom Körper massiv regenerieren. Und deshalb sollte ich mich auf die fokussieren. Und der Anteil der Tiefschlafphasen ist jetzt, um auf deine Grundfrage zurückzukommen, besonders hoch in den ersten Zeit des Schlafes, also zwischen 10 und 1 Uhr nachts. Mhm. Und deshalb sollte man, oder macht es auf jeden Fall Sinn, eher etwas früher ins Bett zu gehen und die sogenannte Money Time mitzunehmen. Zum Beispiel auch für Sportler besonders gut, weil es Studien gibt, dass dann der HGH, also der Human Growth Hormone Ausstoß, der besonders wichtig für das Wachstum, Muskelwachstum, für die Regeneration, aber auch zum Beispiel für das Thema Anti-Aging, eine besondere Relevanz hat, dass dieser Ausstoß von diesem tollen Hormon HGH dort besonders ausgeprägt ist. Das heißt, erster Hack für alle, die schlafinteressiert sind dort draußen, möglichst früh ins Bett gehen und vor allen Dingen versuchen, diese normale Money-Time zwischen 10 und 1 Uhr da möglichst viel mitzunehmen.
Okay, mega interessant. Woher kommt der Name Money-Time?
Ich glaube eigentlich, dass die im amerikanischen Kontext heißt es immer alle Sachen, die sozusagen besonders trächtig sind und besonders großen Output generieren, sowohl an der Börse, aber auch in anderen Sachen, die betiteln die Amerikaner Money Time und es gibt einen amerikanischen Schlafguru, der das mal, glaube ich, eben sozusagen ins Leben gerufen hat und das über eine Approximation aus der Börse genutzt hat, wo es da die beste Zeit ist zu investieren. Also ich glaube, er sagt doch immer wörtlich, beim Staat kommt es nicht darauf an, wie viel man investiert, sondern wann man investiert. Und das Wann in dem bezahlt sich darauf, wann man schläft. Und daraus bleibt die Money Time, weil das auch eine Metapher aus der Börse ist. Okay. Bei der Börse kommt es ja auch nicht drauf an, irgendwie, wie viel man investiert, sondern wann man investiert, nämlich optimal, wenn der Kurs ganz weit unten ist. Und dann macht man besonders viel Profit. Und so ist es genau mit dem Schlaf. Also wenn man möglichst die richtig guten Zeiten des Schlafes mitnimmt und das optimiert, dann könnte es ja darum drauf an und nicht, wie viele Stunden man schläft. Also diese 8 Stunden sind zum Beispiel absoluter Bullshit.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir sind ja schon sehr auf Qualität jetzt ausgewiesen die letzten Minuten. Würdest du wirklich sagen, dass Qualität vor Quantität kommt beim Schlaf?
Definitiv. Also ich habe es gerade kurz angesprochen. Diese 8 Stunden an sich sind erstmal Bullshit. Darauf gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und beim Schlaf kommt es wirklich auf die Qualität an. Das heißt, wir alle kennen diese Tage, wo wir teilweise 10 Stunden geschlafen haben. Wir wachen auf und wir fühlen uns, wie die Amerikaner würden sagen, miserable, also richtig schlecht. Wir fühlen uns ohne Energie. Ja. Und die Leute, die viele von diesen Tagen haben, dann würde ich wirklich raten, schaut mal euren Schlaftracker an, wenn ihr einen habt. Wenn ihr keinen habt, definitiv Hausaufgabe, einen anschaffen, kaufen und sich dann mal anschauen, wie hoch der Anteil der Tiefschlafphasen war, wie hoch der Anteil der REM-Phasen war, weil da genau findet, wie gesagt, die ganze Magie statt. Und deshalb ist es so, dass Schlaf definitiv über die Qualität bestimmt wird und nicht auch über die Quantität. Also Anteil Tiefschlafphasen, REM-Phasen zur Wiederholung, knapp beide 20%. Unglaublich wichtig. Und die meisten Leute, die sich halt eben ja trotz 8, 9, 10 Stunden Schlaf wirklich schlecht fühlen am nächsten Morgen, es hängt damit zusammen, dass sie entweder wirklich einen ganz geringen Anteil daran von diesen beiden hatten oder mitten in der Tiefschlafphase aufgewacht worden sind oder geweckt worden sind. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Warum sind diese 8 Stunden eigentlich schwachsinnig, die man normal in vielen, ich sag mal, Do-it-yourself-Ratgeber liest und auch in der Presse rumgeistern? Es ist so, dass, ich habe eben schon mal angesprochen, eine dieser Schlafphasen, also Schlafzyklen, die wir eher haben, muss man sie nennen, der Schlafzyklen umfasst 90 Minuten. Und jeder Schlafzyklus, ich nenne ihn ganz gerne R90, Recovery 90, was hat diese 90 Minuten? Und den machen wir ja pro Nacht mehrmals durch. Und wer jetzt mathematisch ein bisschen stärker ist und Kopfrechnen mag, der kann es immer gerne mitrechnen, wenn man nämlich irgendwie 5 mal 90 Minuten rechnet, ja, also 5 Schlafzyklen an 90 Minuten, kommt man auf irgendwie 7,5 Stunden. Man sollte immer einen Schlafzyklus zu Ende durchmachen, weil wenn ich einen Schlafzyklus nicht zu Ende durchmache und zum Beispiel mitten in der Tiefschlafphase wieder geweckt werde, dann kommt der Körper nicht richtig hoch, weil er ist nämlich da in dem Kontext, ist ja komplett die Temperatur ist runterfahren, die Körperkerntemperatur, unser Puls. Und das sind diese Momente, wo wir aufwachen und zum Beispiel gar nicht wissen, wo wir eigentlich sind. Das ist mir neulich mal wieder, weil bei mir auch nicht jede Schlafnacht optimal ist, neulich im Hotel mal wieder passiert, wo ich irgendwie nicht rechtzeitig oder nicht vernünftig eingeschlafen bin und bin dann wirklich in der Tiefschlafphase aufgeweckt worden, weil ich morgens einen Flug hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Also ich bin auch gedacht, was bin ich denn jetzt eigentlich, was muss ich machen? Und ich habe wirklich so fast 60 Sekunden gebraucht, bis ich klargekommen worden bin. Ich habe mich natürlich auch richtig, richtig schlecht gefühlt. Und das hängt damit zusammen, dass wenn wir in der Tiefschlafphase geweckt werden, unser Körper eigentlich ganz weit entfernt ist. Ne? Er ist tief weg. Ja. Und deshalb sollte man immer nur komplett die Schlafphasen durchmachen. Das heißt, also ich empfehle zum Beispiel mal den Sportlern, vielleicht der Schlafhack 2 auch oder auch natürlich allen anderen Menschen, überlegt euch, wie viele Schlafphasen ihr braucht. Sind zum Beispiel 4, 5 oder 6 Schlafphasen, kalkuliert dann ganz genau die Zeit ab. Also in dem Kontext, bei 5 Schlafphasen wären es halt 5 mal 19 Minuten, also 7,5 Stunden. Bei 4 Schlafen wären es halt 4 mal 19 Minuten, also 6 Stunden. Und bei 6 Schlafphasen wäre es halt 6 mal 19 Minuten, also 9 Stunden. Und kalkuliert dann rückwärts gerechnet, wann wollt ihr eigentlich aufwachen. Wann könnt ihr vor allen Dingen jeden Tag, also auch am Wochenende, unser Körper liegt Routinen, wie gesagt, zur gleichen Zeit aufstehen. Als Beispiel bei mir ist es 6 Uhr. Und dann kann ich runterkalkulieren, okay, wenn ich um 6 Uhr aufstehen möchte jeden Tag, dann sollte ich eigentlich um 22.30 Uhr als Beispiel ins Bett gehen, weil ich brauche meine 5 Schlafphasen, um dann meine insgesamt 7,5 Stunden Schlaf zu haben. Und dann kalkuliert man noch ein, dass man vielleicht 15 bis 17 Minuten braucht, um einzuschlafen. Das heißt, meine optimale Schlafzeit, wo ich im Bett bin, ist 22.15 Uhr dann. Und so kann man eigentlich sehr genau seinen optimalen Schlafzeitpunkt kalkulieren, weil der Körper nichts anderes liebt, als wirklich zur selben Zeit langfristig aufstehen. Und dann werde ich euch garantieren, dann werdet ihr spätestens nach 4, 5, 6 Wochen, wenn ihr es mal gemacht habt, werdet ihr wirklich immer automatisch morgens pünktlich, in dem Fall bei mir, um 6 Uhr wach werden. Und weil der Körper komplett sich daran gewöhnt hat und es gibt, dann hat man diese geilen Morgene, wo man voller Energie dort steht und richtig Bock hat, den Tag zu rocken, weil wir einfach einen gesunden, guten Schlaf hatten.
Wow, Fabian, vielen Dank fürs Teilen. Also das ist, glaube ich, eine richtige Golden Nugget, die ja statt Stunden halt in Schlafphasen rechnen. Und ich schreibe das auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, die kleine Rechnung, dass die Zuhörer das auch zu Hause nachmachen können. Und sonst gibt's ja auch so Schlafphasenwecker, oder? Was hältst du davon?
Genau. Schlafphasenwecker gibt es einige und die basieren ganz genau auf dieser Idee eigentlich, dass man eben nicht mit einer Tiefschlafphase geweckt wird, weil unser Körper reagiert massiv auf Licht. Und Licht ist eines der wichtigsten Faktoren sozusagen, um die Melatoninproduktion zu regulieren. Melatonin ist unser natürliches Schlafhormon, das unseren Körper in den Status reinversetzt, zu schlafen und sich zu erholen. Es wird eine Zirbeldrüse gebildet. Und wenn ich jetzt Licht zum Beispiel morgens auf meinen Körper durch so ein Wake-up-Light, also ich persönlich, ohne jetzt Werbung zu machen, nutze da, habe oder früher das von Philips genutzt, gibt auch andere Hersteller, kann man sich bei Amazon auch mal die Bewertung anschauen, die dort aktiv sind. Und wenn ich mir das, was dort passiert ist, dass ich halt versuche, dem Körper Licht durch ein Lichtsignal zu signalisieren, er soll eigentlich aus der Tiefschlafphase rauskommen und mir garantieren wollen, somit niemals mehr in der Tiefschlafphase geweckt zu werden. Das bedeutet, so ein Wecker ist per se erstmal nicht schlecht. Aber wenn ich zum Beispiel diese Rechnung, die ich gerade aufgestellt habe, mache und die immer per se zur gleichen Zeit ins Bett gehe und zur gleichen Zeit aufwache, beziehungsweise das Aufwachen ist wichtiger, dann brauche ich eigentlich solche Wecker gar nicht mehr, weil ich dadurch automatisch sicherstelle, wenn ich meine Schlafzyklen rechne, dass ich eben nicht mehr in der Tiefschlafphase aufwache. Deshalb ist so ein Wecker definitiv ein guter Start, weil der dafür sorgt, dass wir, wie gesagt, dann aus der Tiefschlafphase als Beispiel, ne, wenn wir um 6 Uhr aufstehen wollen, haben wir jetzt eben nicht die Schlafrechnung gemacht, sind nicht rechtzeitig ins Bett gegangen und ich hätte jetzt eigentlich um 6 Uhr eine Tiefschlafphase und der Wecker geht dann, weiß ich, 60 Minuten vorher an, das Licht geht an, dann versuchen der Wecker durch diesen Lichtreiz, der ausgesetzt wird, die Melatoninproduktion zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass ich raus aus der Tiefschlafphase komme. Und so funktionieren diese Wecker. Das Spannende ist natürlich auch, wenn ich Wecker an sich nutze, das Gleiche passiert aber auch bei normalen, natürlich, wenn ich bei normalen Lichtreizen, also wenn ich zum Beispiel in der Nacht einfach extrem viele Lichtreize bekomme, dann denkt der Körper doch, es ist Tag und holt mich aus den Tiefschlafphasen raus. Das heißt nämlich, so ein weiterer Schlafhack Nummer 3 ist definitiv möglichst dunkel schlafen, weil jeder Lichtreiz auf den Körper sich negativ auswirkt. Und die Melatoninproduktion beziehungsweise danach halt meinen Tiefschlafphasenanteil stören kann und dadurch sich schlecht für den Schlaf auswirkt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir damals als Sportler schon irgendwie Alufolie dabei hatten. Das machen zum Beispiel beim Olympia. Sieht man auch ganz, ganz viel, wenn man Olympia-Schützpunkt mal rumläuft. Im Olympischen Dorf sehen ganz, ganz viele Leute, haben halt wirklich Alufolie vor den Fenstern, um halt maximal ihre Fenster abzudunkeln, weil je dunkler der Raum ist, desto besser schlafen wir.
Und selbst so LED-Lichter und so von, keine Ahnung, vom Videorekorder oder vom DVD-Player ist es ja heutzutage, selbst das kann schon den Schlaf stören, ist das richtig?
Definitiv. Also es gibt eine Studie, die zeigt, dass ganz kleine Lichter, die zum Beispiel, ich glaube, das wurde damals so gemacht, dann hat ein ganz kleines Licht, also so ein typisches LED-großes Licht, auf die Wade von jemandem projiziert. Und alles andere war komplett dunkel. Man hat dem im Schlaflabor schlafen oder hat mehrere Personen im Schlaflabor schlafen lassen. Und man hat herausgefunden, dass deren Schlaf signifikant gestört worden ist durch die Projektion dieses einen Lichtes konstant auf die Wade. Also unglaublich crazy eigentlich. Krass. Und das hängt damit zusammen, dass in der Haut natürlich auch Lichtrezeptoren vorhanden sind und die auf das Licht reagieren. Und diese Informationen werden weitergegeben und die sorgen halt dafür, dass mein Schlaf gestört wird. Also ganz klar, möglichst dunkel schlafen und vor allen Dingen diese nervigen, wenn es recht, wenn es blaue LEDs sind, weil die blauen LEDs oder insgesamt Lichtverschmutzung ist ja ein Riesenthema beim Schlaf an sich. Und gerade die blauen LEDs, die haben einen hohen Blaulichtanteil und das blaue Licht ist genau das gleiche Licht, das wir haben um 13 Uhr mittags, wenn die Sonne da ist. Ja. Und was mit unserem Körper dann passiert ist, er denkt auch, wenn er dieses blaue Licht am Abend sieht, hey, es ist 13 Uhr mittags und was passiert dann natürlich? Ja. Er denkt, okay, es ist Tag und stoppt die Melatoninproduktion, reguliert die Melatoninproduktion runter. Und deshalb ist Lichtverschmutzung sowohl abends im, ja, ich sag mal, im Zimmer, beziehungsweise dort, wo wir schlafen, aber auch insgesamt über den Tag verteilt und vor allen Dingen abends vor dem Einschlafen gehen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den Schlaf stören kann.
Okay, wie erklärst du dir das, dass manche Menschen nur mit Fernsehen einschlafen können?
Ja, ich glaube, das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen, ich hoffe, die Leute, dass die Fernseher einschlafen, dass sie dann wirklich das Bild runterregulieren und vielleicht irgendwie eine Blaulichtblockerbrille etc. eintragen. Weil natürlich auch hier wieder ganz klar, also wenn ich einen Fernsehen habe, der die ganze Zeit läuft und Blaulicht auf mich sozusagen projiziert, dann werden wir sozusagen nicht gut schlafen können. Und wir kennen das natürlich auch, die meisten Leute, die zum Beispiel vor dem Fernseher einschlafen, die wachen dann nachts um 1, 2 Uhr, 3 Uhr irgendwann auf und gehen dann ins Bett. Warum? Ja, natürlich, weil sie halt niemals in ihren richtig tiefen Schlaf reinkommen, weil das Fernsehen aufgrund der Lautstärke, aber auch vor allen Dingen aufgrund des ganzen Blaulichts, das in dem Bildschirm ja drin ist, weil es soll ja ein klares Tageslicht-ähnliches Bild sein, dafür sorgt, dass unser Körper eben nicht mehr optimal schlafen kann, weil die Melatoninproduktion gestört wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist so ein bisschen vielleicht kontraintuitiv, ich glaube schon auch, dass für viele Menschen, gerade wenn der Fernseher nebenher läuft und sie vielleicht gar nicht so sehr aufs Bild schauen, es eine Art beruhigende, ja, einen beruhigenden Faktor haben kann. Warum? Weil es gibt Leute, die brauchen sozusagen Hintergrundgeräusche, um sich zu entspannen. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, wenn man Geräusche wie Wal, Delfin, Laute, Meeresrauschen, leichtes Vogelgezwitscher abspielt, dass sich bei manchen Menschen, das ist nicht bei allen so, aber bei manchen Menschen hilft das unglaublich beim Einschlafen. Und ich würde wahrscheinlich behaupten, dass solche Leute, die den Fernsehen gerne anhaben, ja, vielleicht wenn er nicht mega laut ist, nur so ein kleines Hintergrundgeräusch hat, dass das für die beruhigend wirkt. Das kann vielleicht evolutionsbiologisch, vermute ich jetzt, das ist nicht studienbewiesen, aber evolutionsbiologisch auch damit zu tun haben, dass sie sich dann eben nicht in Gefahr fühlen, sondern in einem normalen sozialen Kontext fühlen, wo vielleicht Menschen um sie herum sprechen, die sozusagen ja vielleicht dann wecken würden, wenn das Mammut dann doch angreift halt. Ja. Und deshalb ist es so halt, dass wahrscheinlich vieles dieser Schlafthematik ist wirklich evolutionsbiologisch getriggert. Und das hängt zum Beispiel auch mit der zusammen, warum eigentlich eine Geräusche optimal sind, also geräuschlos zu schlafen ist eher optimal. Es gibt viele, viele Biohacker oder Sportler, die auf Oropax und andere Arten von Geräuschdämmfunktionen schwören. Warum? Weil natürlich jeder Laut, den wir im Schlaf wahrnehmen, uns potenziell wirklich rausholt, weil der Körper darauf geeicht ist, evolutionsbiologisch, okay, wenn ich da ein grelles Laut höre, der eben nicht normal ist, wie zum Beispiel jetzt Krankenwagenfahrten direkt vor der Tür, Flugzeuge, die in Einschluckschneise sind oder halt wirklich Kinder, die vielleicht im Haushalt schreien, dass das immer mit Gefahr irgendwie verbunden ist, evolutionsbiologisch. Und deshalb kommen wir dann aus der tiefen Schlafphase rauskommen, in eine leichte Schlafphase rein. Und deshalb sollte man eigentlich möglichst geräuscharm schlafen. Aber es gibt, wie gesagt, diese Typen, das zeigt wie immer, wir alle sind unterschiedlich, die eher positiv darauf reagieren, wenn sie leichte Geräusche im Hintergrund haben. Und da kann Fernsehen irgendwie die zu beitragen. Generell würde ich sagen, aber Fernsehen hat weder was im Schlafzimmer zu suchen. Und wenn man den Fernsehen wirklich braucht zum Einschlafen, versucht man das mal zu ersetzen, eventuell über eine Spannungs-CD oder Vogelgezwitscher, da gibt es auch mehrere Apps für, die das mittlerweile ermöglichen oder Meeresrauschen und damit funktioniert es besser. Vor allen Dingen hat man da definitiv den Blaulichtanteil, der auf jeden Fall negativ ist.
Okay. Ich fand es nur einfach immer interessant, weil bei mir ging das nie. Ich konnte nie irgendwie mit dem Fernseher einschlafen und habe dann auch ziemlich schnell den Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannt. Aktuell habe ich gar keinen mehr. Und auch Screens versuche ich halt wirklich zu vermeiden, vor allem am Abend. Oder eben, wie du gesagt hast, versuche da das Blaulicht rauszufiltern. Ich habe zwar eine Sonnenbrille, die aber nicht alles rausfiltert, aber ich arbeite halt mit Apps wie zum Beispiel Flux, heißt es, glaube ich. Das gibt es für ein MacBook.
Sehr gut.
Ich habe auf Android Twilight und das nimmt halt wirklich so die blauen Farben raus und am Abend um 10 ist dann wirklich alles so komplett in Rot eigentlich gehalten auf den Screens und ja. Das hilft mir sehr.
Perfekt. Und da gibt es auch eine spannende Studie von der New York Forscherin Michelle Figuera heißt die gute und die hat auch zum Beispiel gezeigt, dass sich die Melatoninproduktion wirklich signifikant reduziert, wenn man 30 bis 40 Minuten vom Einschlafen gehen Blaulicht ausgesetzt ist und das sorgt dafür, dass unsere Einschlafzeit sich fast verdoppeln kann. Und ich habe da auch mal eine persönliche Erfahrung mitgemacht. Ich habe vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren eine Alpenüberquerung gemacht mit ein paar Freunden, bin dann von Oberstdorf nach Meran gewandert. Und und natürlich, wer so ein bisschen länger wandert, der weiß, da kommt es auf jeden Gramm und auf jedes Kilo drauf an, die man über die Berg schleppt und die Alpen schleppen möchte. Und derzeit hatte ich kein Buch dabei, aber ich wollte natürlich abends ganz gerne lesen. Und deshalb hat mir meine Freundin damals einen Kindle White Paper geschenkt, also ein E-Book-Reader, der versucht auch komplett halt so eine weiße Seite zu imitieren. Und ich dachte mir dann immer halt, ne, irgendwie, warum schlafe ich denn auf dieser Alpenüberquerung so schlecht und brauche vor allen Dingen so lange zum Einschlafen? Also ich meine, ich habe alles gemacht, was normal perfekt ist. Wir sind früh ins Bett gegangen um 10 Uhr, haben uns bewegt halt, waren an der frischen Luft, hatten keinen Stress, also alles eigentlich perfekt, was man sagen würde zum Thema Schlafen. Und dann, ich habe aber immer so 45 Minuten gebraucht. Dann kam es mir irgendwann mal über das ganze Thema Blaulicht. Ach klar, das hängt an Blaulicht. Und habe da zu Hause mal selbst Experiment gemacht, habe dann wirklich bin dann abends eine Woche lang immer mit dem Kindle White Paper ins Bett gegangen, habe 30 Minuten gelesen, habe eine durchschnittliche Einschlafzeit von knapp irgendwie 45 bis 47 Minuten gehabt. Dann habe ich mir eine Folie gekauft, die man da drauf machen kann. Plus habe die Folie nochmal erwähnt, ich habe auch so eine Blaulichtblockerbrille, die ich abends im einen anziehe. Man sieht da ein bisschen crazy mit dem Haus, aber sobald ich nach Hause komme, so gegen 9 Uhr abends oder 10 Uhr abends von der Arbeit oder vom Sport, wird die sofort aufgesetzt. Und habe die das Experiment damit gemacht und konnte wirklich alles sonst gleich, alle Faktoren gleich gehalten, konnte wirklich meine Einschlafzeit von diesen 46 Minuten im Durchschnitt auf 20 Minuten reduzieren. Das heißt, dieser Kindle hatte so einen massiven Einfluss und hat diese Studie von der Michelle Figuera nochmal persönlich bei mir bestätigt, dass ich die Einschlafzeit definitiv verdoppeln kann, wenn wir abends exzessiv auf dem Laptop, auf dem White Paper, auf dem E-Book-Reader oder auf dem Handy uns Blaulicht sozusagen aussetzen. Weil der Körper einfach denkt, es ist Tag und die Melatoninproduktion wird gestört. Und das fand ich unglaublich krass. Und deshalb nutze ich, und das jetzt, du hast schon angesprochen, ja, Schlafhack 4, ganz klar abends Blaulichtblocker, sowohl in meinen Devices als auch irgendwie eine Brille. Und für die Leute, die sagen, ja, ich habe ein Apple-Gerät und nutze jetzt mobil gesehen den Nightshift, da gibt es, glaube ich, eine neue Studie vom MIT, die zeigt, das ist ein guter Anfang, aber leider irgendwie nicht komplett durchgedacht, weil für Apple ist es immer das Design unglaublich wichtig und die möchten halt nicht, dass komplett alles schlecht aussieht und man nicht mehr so gut öffnen kann und nicht mehr so gut erkennen kann nachts. Und deshalb haben sie nur einen gewissen Anteil rausgefiltert und die Studie verlinkt man auch mal gerne unten in den Shownotes, die zeigt eigentlich, dass zwecks des Blaulichts in dieser Nightshift-Modus doch nicht ganz so viel macht und eben nicht förderlich ist. Und von der Seite da versuchen, eine andere App runterzuladen, wenn man Apple-Device hat, oder halt wirklich dann abends einfach das Handy aus und eine Stunde vorm Schlafen gehen es wegmachen. Oder wenn dann man es nutzen möchte, dann zieht man sich diese lustigen, Blaulichtblocker-Brillen an. Damit kann man dann definitiv auch abends noch ein bisschen das Handy nutzen. Wobei das Handy hat meiner Meinung nach sowieso nichts im Schlafzimmer verloren.
Richtig. Ja, cool. Jetzt muss ich mal schnell sagen, auch für den Zuschauer, die ganzen Studien und so, wie du eben schon gesagt hast, Fabian, verlinkt man euch natürlich in den Shownotes, sowie auch den Lichtwecker von Philips, die Blue-Blocker-Brillen und die Apps, sodass ihr dann auch selber da ein bisschen mit rumexperimentieren könnt. Ich möchte jetzt noch mal schnell auf das Thema Routinen kommen, weil du hast das vorhin schon ein paar Mal angesprochen, wie wichtig das ist, auch für einen gesunden Schlaf. Hast du da eine spezielle Routine? Hast du, also fixe Zeiten hast du ja, hast du schon gesagt. Und gibt es auch so eine gewisse Morgenroutine oder sogar eine Abendroutine, die du vielleicht unterstützend machst?
Das ist natürlich meine Lieblingsfrage, weil als alter Biohacker habe ich natürlich sowohl eine Morgen- und Abendroutine und versuche dort mich immer dran zu halten. Fairerweise funktioniert auch nicht immer und deshalb ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich auch von wegnehmen möchte, es ist super gut und super wichtig, Routinen zu haben. Aber man sollte auch versuchen, trotzdem zu leben. Und deshalb auch mal, wenn es eben nicht funktioniert, da nicht sauer zu sein und irgendwie sich persönlich vielleicht sogar unter Stress setzen, wenn man mal eine Routine nicht einhält. Das mal vorneweg. Um vielleicht jetzt erst auf meine Morgen- und erst auf meine Abendroutine zu kommen, die sind, glaube ich, beide auch für den Schlaf unglaublich relevant. Meine Morgenroutine startet eigentlich immer mit einem, wenn ich aufwache, dass ich unter die Dusche springe und dann vor allen Dingen Kaltdusche, also kalte Thermogenese ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Start in dem Tag. Also ich versuche über eine kalte Dusche, für diejenigen, die es nicht kennen, wobei ich glaube, du hast im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, versuche ich wirklich mindestens mal 3 Minuten, eher teilweise 5 bis auch manchmal 10 Minuten, wirklich kalt zu duschen. Hat verschiedenste Faktoren, positive Faktoren für den Körper, aber das Wichtigste für mich am Morgen ist erstmal, der Körper wird voller Dopamin und teilweise Serotoninausstoße gibt es, man fühlt sich einfach wach und fühlt sich mit voller Energie in den Tag. Und gerade wenn man eher ein Typ ist, der genetischen Vagotoniker ist, das bedeutet, der eher sozusagen auch die externen Reize benötigt, das ist für mich eine richtig gute Möglichkeit, um den Tag zu starten. Und dann versuche ich in den Tag entweder über intermittierendes Fasten, also Intervallfasten, oder mit einem Bulletproof Coffee zu starten. Das bedeutet, ich versuche eigentlich mein Insulinspiegel morgens relativ low zu halten, beziehungsweise konstant zu halten, um diese Insulinsensitivität zu verbessern und gleichzeitig meinen Körper eigentlich in einer kleinen Low-Ketose drin zu halten, also dass Ketonbildung stattfinden. Das kommt natürlich erst einmal nach einer gewissen Zeit, wo man, ich sag mal, gefastet hat, beziehungsweise wo man keine Kohlenhydrate gegessen hat. Aber wenn ich das Beispiel vom abends um 20 Uhr bis dann mittags um 12 Uhr keine Kohlenhydrate esse, dann unterstützt meinen Körper auch in den Fettstoffwechsel reinzugehen. Und ist insgesamt belastet den Körper auch nicht. Das ist so meine Morgenthematiken. Statt natürlich noch mit einem, ich vergesse noch ein Glas Wasser mit Salz und Zitrone, dass ich morgens starte. Und versuche dann mir morgens eigentlich so ein Goal des Tages zu überlegen. Also ich nenne das ganz gerne mein Star-to-do, mein Star-Sein, wo ich immer eine Sache definiere, die am wichtigsten für mich am Tag ist. Und die ich erledigen möchte, bevor ich das erste Mal auch was vergessen habe. Und habe da morgens mein Gadget dann Blocker, so wie ich den bei uns das Unternehmensmotto ja auch ist, und arbeite dann die Sachen wirklich ab. Und habe, wenn ich diese eine Sache am Tag schaffe, optimal morgens, dann bin ich sozusagen erfolgreich schon nicht nur in den Tag gestartet, sondern war es auch insgesamt ein erfolgreicher Tag und manifestiere damit auch so persönliche positive Emotionen. Das ist so meine Morgensroutine. Und meine Abendsroutine ist, dass ich abends meine Supplements nehme. Morgens nehme ich auch ein paar, aber vor allem abends nehme ich viele Supplements.
Was nimmst du da?
Ich nehme abends Magnesium. Ich nehme abends unser Krillboost, also unser Omega-3-Produkt auf Krillbasis, das sehr, sehr hoch dosiert ist. Ich nehme abends nochmal Resveratrol und Sulforaphan. Das hat vor allen Dingen genetisch Anti-Aging-Kontext Funktion. Und ich nehme abends unser GARD-Produkt, wo es darum geht, den Darm vor allen Dingen in stressigen Zeiten, das ist ein Probiotikum, Präbiotikum, in stressigen Zeiten zu gesund zu halten. Das nehme ich abends, plus dann natürlich unser Melatonin-Magnesium-Produkt direkt vorm Einschlafen. Morgens nehme ich nochmal Vitamin D, Magnesium und Vitamin K. Obendrauf manchmal irgendwie ein bisschen Kurkuma und manchmal ein paar andere Thematiken. Genau. Ja, und sonst abends ganz wichtig, man braucht eine Abendsroutine in dem Sinne, dass man runterkommt am Abend. Für mich ist das zum Beispiel entweder ein Buch zu lesen oder ich meditiere nochmal 15 Minuten, mache Atemtraining, also die Wim Hof Methode teilweise auch nochmal, wobei die wahrscheinlich morgens doch immer besser angewendet ist, weil sie natürlich auch ein bisschen einen Stress auf den Körper ausübt. Und versuche dann aber wirklich eine halbe Stunde vom Schlafen gehen oder optimal eine Stunde nichts mit dem Handy zu machen, kein Blaulicht-Exposure mehr zu haben, bewusst runterzukommen und mir ein Nachtritual zu finden, wo ich auch nochmal über einen Journaling den Tag Revue passieren lasse und auch versuche, eine gewisse positive Grundstimmung beizubehalten, darüber, dass ich mir überlege, was eigentlich, wie geil der Tag war und welche erfolgreichen Sachen ich gemacht habe und auch eine gewisse Dankbarkeit zu haben, die bei mir zum Beispiel auch wirklich ein Gamechanger war. Also es hört sich mal so trivial an, aber so eine generell sich immer mal damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich die Lotterie des Lebens schon gewonnen haben, weil wir hier in Europa leben, keine Essensprobleme haben. Jeder, der über 50.000 Euro Jahreseinkommen hat, brutto bemerkt, der zählt zu den Top 0,5% Verdienern weltweit. Und ich glaube, ich will jetzt nicht Glück unbedingt mit Gehalt und Verdienst gleichsetzen, aber es ist natürlich auch ein Proxy halt. Ne? Wir müssen uns wirklich nicht hier um Sachen wie Ernährung, dass wir genügend Essen überhaupt mal haben, über Wasser kümmern. Das heißt, wir haben eigentlich alle schon in Europa hier die Lotterie des Lebens gewonnen, überhaupt, dass wir auf der Welt sind und dann hierher geboren sind. Und das sich immer mal wieder vor Augen zu halten und gleichzeitig vor Augen zu halten, für was man an dem Tag dankbar war, was man für coole Sachen erlebt hat und Chancen hatte. Das war bei mir wirklich auch in Bezug auf die Grundstimmung und auf die das positive Denken ein wirklicher Gamechanger. Das versuche ich dann auch abends auch neu zu praktizieren.
Okay. Was meinst du zur Schlaftemperatur? Also schläfst du bei offenem Fenster oder kühlst du auch dein Schlafzimmer runter?
Schlafhack auf jeden Fall 5, definitiv. Schlaftemperatur, möglichst kalt schlafen. Das ist ein Schlafhack und ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Warum? Es gibt viele Studien, die zeigen, dass eine optimale Schlaftemperatur zwischen 16 und 19, 18 bis 19 Grad ist, ich finde 16 Grad ein bisschen kalt, aber es ist generell so, dass wir eigentlich alle viel, viel zu warm schlafen. Warum? Ich kenne das ja auch selbst und es ist ja auch toll, wenn es draußen schneit, man kommt nach Hause und einem ist kalt und dann geht man ins Bett und dann hat man noch vielleicht eine zweite Decke oder vielleicht sogar eine dritte Decke oben drauf halt, ja, weil die Füße kalt sind etc. Das kennen wir alle und das macht natürlich auch Spaß und ich kenne dieses wohlige Gefühl auch, wenn man viele Decken und viel Wärme über sich hat, gerade im Winter. Aber das ist, wie gesagt, für den Schlaf suboptimal. Warum? Weil, ich habe am Anfang von unserem tollen Podcast ja schon erzählt, wenn man einschläft und von der leichten Schlafphase noch später in die Tiefschlafphase kommt, ist es so, dass unser Körper Kerntemperatur sinkt. Um knapp 0,5 bis 0,7 Grad. Und wenn ich jetzt irgendwie mehrere Decken über mich drüber stapel und vielleicht sogar noch umschlungen mit meinem Partner dort nachts irgendwie ganz umschlungen schlafe, dann muss mein Körper immer dagegen ankämpfen, diese Temperatur zu halten. Und das kostet natürlich Energie und ist deshalb negativ im Schlaf. Deshalb definitiv kälter schlafen. Es gibt zum Beispiel Forscher, die auch gezeigt haben, dass so diese Cooling Caps, also das sind so ganz lustige Kappen, sehen die aus, wie irgendwie, wenn man Rugby gespielt hat, kennt diese Kappen, oder ich glaube, der Peter Cech, der Torwart hat von, ich glaube, Chelsea hat ja jahrelang aufgrund von seiner Gehirnfraktur diese Kappe getragen und so sehen die auch ein bisschen aus. Die haben dann so Kappen über dem Kopf, die man nimmt und haben dann so Mützen und haben eine Inlays, die man runterkühlen kann. Und da haben eine Studie gezeigt, dass Leute, die massive Schlafprobleme, also schon sprechen von Schlafkrankheiten, Insomnia etc. haben, dass diese durch diese Cooling Caps halt, ich glaube 30-40% der Leute, Partizipants in der Studie, konnten ihre Schlafprobleme reduzieren. Das heißt also, Kälte ist definitiv gut für den Schlaf. Und deshalb schlage ich immer vor, die 16 Grad sind ein bisschen kalt, aber zumindest 18 Grad sollte es sein. Das ist so der erste Punkt. Das Thema Sauerstoff, ja, ich glaube, es macht definitiv Sinn, irgendwie vor einem offenen oder mit genügend Sauerstoff zu schlafen. Ich persönlich bin irgendwie kein Fan davon, das Fenster komplett offen zu halten. Erst recht, wenn ich halt viel, viel Geräuschpegel, Geräuschkulisse um mich drumherum habe. Also ich schlage immer vor, abends wirklich, bevor man ins Bett geht, nochmal richtig gut durchlüften, also Fenster 15 Minuten auf, kompletten Sauerstoff reinzubekommen. Und wenn ich draußen, was weiß ich, draußen zelte oder wenn ich draußen in der Natur übernachte oder ein Haus, eine Wohnung habe, die eher ruhig ist, dann kann man Fenster offen lassen. Wenn ich aber, ich sag mal, an einer schwer befahrenen Straße eine Flugschneise, jetzt habe ich es halt, ja. da sozusagen schläft, dann würde ich es natürlich eher zumachen, weil auch hier wieder Lautstärke, Töne können uns aus dem Schlaf rausziehen.
Okay. Ja, interessant. Ja. Also ich lasse auch immer so ein Stück weit das Fenster offen, habe dann so ein wirklich Verdunklungsrollo drunter, dass es auch schön dunkel ist.
Perfekt.
Ja. Ja, cool. Hast du noch irgendwelche Aufwachtipps für Langschläfer und Snooze-Tasten, Strapazierer.
Ja, ich glaube, die Snooze-Taste ist der größte Feind eigentlich von einem gesunden Schlaf, weil sie bringt ja nichts. Ne? Ich meine, wenn ich mich dann jetzt irgendwie 15 Minuten dann nochmal mehr quäle, ich komme weder in eine Tiefschlafphase noch irgendwie erhole ich mich dabei, sondern ich quäle mich ja eigentlich selbst. Und für mich ist das eher ein Zeichen, dass Leute sozusagen eine schlechte Schlafroutine haben. Und ich würde mich dann eher versuchen, wir waren es eben schon bei Hack Nummer 5, mich dafür zu kümmern, wie kann ich meinen Schlaf optimieren. Weil wenn ich noch nicht meinen Schlaf optimiert habe und wie gesagt, zur gleichen Zeit aufwache oder andere Thematiken mache, dann brauche ich diese Snooze-Taste gar nicht mehr, weil ich ja morgens aufstehe von selbst und der Körper sagt, hey, geil, es ist morgens, ich habe mein Projekt, ich habe meine Ziele, ich habe Energie, let's go. Ja. Und dann brauche ich diese Taste auch gar nicht mehr. Das heißt, ich würde mich gar nicht damit so beschäftigen, okay, welche Möglichkeiten gibt es da, um besser aufzuwachen, sondern vielmehr, wer die Snooze-Taste ständig braucht, das heißt, morgens eben nicht komplett wach ist, ne, dann sind Indikatoren, dass die Schlafroutine nicht stimmt. Das heißt, dass ich vielleicht in der Tiefschlafphase aufwache, dass ich irgendwie nicht keine hohe Schlafqualität habe. Dann würde ich halt versuchen, nur diese 5 Hacks, die wir haben, eher anzuwenden. Oder zum Beispiel versuchen, abends Hack Nummer 6 möglichst, kohlenhydratarm zu essen. Also ich bin kein großer Freund von kohlenhydratreichem Essen am Abend. Generell sollte man versuchen, meiner Meinung nach 90 Minuten, optimal 2 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu essen und sollte vor allen Dingen versuchen, auch wenn man abends es isst, eher Gemüse, eher proteinreich, eher gesunde Fette zu essen. Weil wenn ich abends sehr, sehr viel, gerade kurzkettige Kohlenhydrate, also Worst Case Schokolade vielleicht mit oder was ich, ein Nutella-Brötchen esse, dann sorgt das dafür, dass ich nachts unterzuckere, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist es auch so für alle Sportler dort draußen, oder auch generell für alle, Insulin, was ausgeschüttet wird, wenn ich sehr viel kurzkettige Kohlenhydrate esse, ist der Antagonist zum HGH, zum Human Growth Hormone. Und das Human Growth Hormone wird gerade in den ersten Faktoren und ersten Blöcke der Nacht ausgeschüttet, haben wir am Anfang drüber gesprochen, und das reduziere ich dann halt, dann, wenn ich extrem viel Carbs esse, oder zumindest nicht schaffe, ist es nicht optimal, um es mal so zu formulieren. Und deshalb abends eher kohlenhydratarm essen, gesunde Proteine, gesunde Fette zu essen, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und gleichzeitig Koffein ist, glaube ich, auch noch, das ist der Hack Nummer 7. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Koffein persönlich, gibt es unterschiedliche Koffeinverstoffwechsel, das muss man immer sagen, aber generell Koffein sorgt dafür, dass ich zwar die Einschlafzeit, die sich nicht unbedingt verändert, aber vor allem der Anteil der Tiefschlafphasen haben die Schlafqualität. Der Christian Drake, das ist eine Studie unten verlinken, der hat gezeigt, dass, ich nenne es ganz gerne den Italiener-Espresso-Effekt, wir alle kennen das irgendwie, man geht ab. Italiener und dann hat man toll gegessen, hat irgendwie vielleicht irgendwas getrunken und dann kommt der Chef des Hauses, fragt so, ja, noch ein Espresso aus Haus, und dann gibt es immer ein paar Freunde, die sagen, ja. Und dann fragt man immer so, kannst du denn da einschlafen? Ja, gar kein Problem bei mir. Und es stimmt wirklich. Also diese Studie von Christian Drake zeigt, dass die Einschlafzeit sich bei Leuten, die einen Espresso trinken oder Koffein trinken, nicht unbedingt verändert. Aber vor allem deren Schlafqualität wird negativ beeinflusst. Das heißt, die trinken Koffein am Abend, merken gar nicht die Veränderung auf ihre Einschlafzeit, denken, das ist kein Problem, haben aber dann eine schlechte Schlafqualität und wundern sich, dass sie am nächsten Morgen wenig Energie haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein definitiver Hack. Unabhängig davon, ob ich einen Koffein schnell verstoffwechsel oder leicht oder langsam verstoffwechsel bin, wirklich versuchen, halt 6 Stunden vorm Schlafengehen kein Koffein zu nehmen. Und wenn ich generell auf Koffein eher krasser reagiere, dann würde ich sogar sagen, nach 15, 16 Uhr kein Koffein mehr, weil das dann einfach viel, viel langsamer vom Körper verstoffwechselt wird.
Ja, auf jeden Fall ein mega wichtiger Hack. Und ja, und ich kenne so viele auch, wie du gesagt hast, die sich dann am Abend um 9, um 10 noch ein Espresso reinpfeifen. Und ich denke mir dann immer so, boah, das ist nicht gut für euren Schlaf. Ja.
Definitiv.
Ja. Ich habe noch mal eine persönliche Frage. Du kennst bestimmt das Buch Tim Ferriss, der 4-Hour-Body.
Klar, ja. Habe ich gelesen und ist lustig. Ich sitze hier vor einer Brain Effect Bibliothek, die wir haben. Ja. Und alle Tim Ferriss Bücher, weil wir die mal geschenkt auch haben, vom Verlag bekommen haben, sie liegen alle hier. Und ich habe es, glaube ich, die meisten Bücher von mir auch gelesen.
Genau. Ja, cool. Ja, ich auf jeden Fall auch. Bin fast so ein Fan, möchte sagen. Ist ja auch so ein Biohacker. Auf jeden Fall. Er beschreibt ja in einer Methode so, dass ihm 4 Stunden und 50 Minuten Schlaf ausreichen, wenn er am Tag noch 2 20 Minuten Powernaps dazufügt. Was hältst du so von solchen Konzepten oder auch Polyphasen-Schlaf?
Das Thema polyphasischen Schlaf und auch von Tim Ferriss, was er propagiert, ist definitiv eine wichtige Sache. Und alle da draußen, die Powernaps machen und die Mittagsschläfe machen, definitiv weitermachen. Ihr macht da richtig viel schon richtig. Und der Hintergrund ist nämlich, dass Studien zeigen, dass sowohl ein Powernap, also maximal jedoch 22 Minuten, oder Mittagsschlaf, der dann maximal 90 Minuten, also eher 90 an den einen Schlafzyklus, den man durchmacht, denken, dass die sich sehr positiv auswirken. Und beim Powernap, wie gesagt, sollte man nicht länger als 22 Minuten Powernappen. Warum? Weil man da sonst in die Gefahr gerät, wieder in eine Tiefschlafphase oder eine REM-Phase reinzugeraten. Und deshalb maximal 22 Minuten, also hier wirklich auch den Wecker stellen. Und so ein Mittagsschlaf kann aber durchaus auch schon mal dann die 90 Minuten sein, also einen Schlafzyklus, den man durchmacht. Das ist vielleicht ganz wichtig da. Dann gibt es so die polysischen oder polyphasischen Schlafmodelle, und die unterscheiden sich, wie du schon richtig gesagt hast, zu den monophasischen Schlafmodellen dadurch, dass man nicht nur einmal schläft, ne, eine von, was weiß ich, die ganze Nacht durchschläft, sondern eben mehrmals am Tag in unterschiedlichen Abständen. Cristiano Ronaldo ist zum Beispiel ein großer Fan von polyphasischen Schlafmodellen. Und ja, zeigen Studien auch wiederum, dass das positiv ist. Aber ich persönlich finde es halt sehr, sehr schwer sozial kompatibel. Gerade wenn man jetzt mal in Richtung, da gibt es auch die verschiedensten Modelle, Superheldenschlaf und so weiter. Es ist halt sehr wenig sozial kompatibel, weil wer kann sich schon mittags einfach mal, das ist Beispiel jetzt 2 Schlafzyklen, also 2x90 Minuten hinlegen. Das ist halt irgendwie nicht richtig möglich. Und selbst für Advanced-Unternehmen, also wir haben zum Beispiel hier so einen Bereich, wo man powernappen kann, selbst aber hier bei uns würde es sich, glaube ich, schwierig fallen, wenn jemand jetzt konstant jeden Mittag irgendwie für 180 Minuten weg wäre. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, aktuell sozial nicht kompatibel. Es ist aber definitiv möglich, und Studien zeigen auch, dass dies sich positiv auf die Schlafqualität auswirken kann.
Okay, vielen Dank dafür. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich habe das nämlich auch jetzt ein bisschen ausprobiert. Und aber die Powernaps, einen Powernap geht meistens, den zweiten schaffe ich aber nicht.
Ja, da noch ein kleiner Tipp. Powernapping mit Koffein kombinieren ist ganz geiler Hack. Und zwar, ich glaube, das ist ein Schlafhack Nummer 8 oder 9. Ja. Wenn man nämlich eine Koffein wirkt normal, also gerade wenn man so Kaffee, Koffein etc. wirkt normal, so knapp 20 Minuten, nach 20 Minuten, 25 Minuten. Wenn ich direkt vorm Einschlafen gehen Koffein zu mir nehme, dann in dem Moment, wenn ich sozusagen die 20 Minuten vorbei habe, der Wecker klingelt, habe ich dann zum einen die Wirkung des Koffeins, aber zum anderen die Wirkung natürlich des Powernaps, und dann starte ich voller Energie direkt wieder los. Von der Seite, das miteinander kombinieren, gerade wenn man irgendwie ein Schnellverkoffeinverstoffwechsler ist, das mal testen, und das könnte sehr, sehr gut funktionieren.
Wow, cooler Hack, danke. Gut, wir sind jetzt auch schon, glaube ich, eine Stunde fast dran. Ich würde jetzt einfach noch kurz auf 1-2 Community-Fragen eingehen.
Und super gerne.
Ja, und zwar habe ich einmal eine Frage, da hat jemand Durchschlafprobleme gehabt. Wie kann man damit umgehen? Aber du hast es, glaube ich, auch schon teilweise beantwortet, eben durch diese Schlafphasen auch, um diese Schlafphasen zu optimieren. Also da sonst vielleicht noch ein paar ergänzende Tipps?
Durchschlafprobleme leiden wirklich viele, viele Deutsche dran. Insgesamt, die DRK hat gerade eine Studie rausgebracht, dass über 80% aller Deutschen unzufrieden mit ihrem Schlaf sind und persönlich sagen, sie würden ganz gerne besser schlafen. Und Durchschlafproblem ist mit Einschlafproblemen so die häufigsten Ursachen oder wahrgenommene Ursachen für schlechten Schlaf. Und da würde ich mal schauen, halt, ja, wenn es zum Beispiel zur gleichen Zeit immer ist, halt, ja, dann würde ich mit dem Essen mal experimentieren. Also kann das zum Beispiel mit einer Unterzuckerung zusammenhängen, oder kann das zusammenhängen, dass wir einfach auch wirklich Hunger bekommen? Das ist von Person zu Person auch wieder unterschiedlich. Das heißt, also da vielleicht vom Einschlafen genommen ein paar Nüsse mal essen oder so Sachen für die Leute, das wäre eine Option. Dann gleichzeitig mal schauen, wenn es zur gleichen Zeit ist, bin ich zum Beispiel vielleicht in einer Einflugschneise. Kenne ich das Wort auch, eine Einflugschneise vom Flugzeug oder irgendwie in der Bahn, Bahngleisen in der Nähe dran, und passiert da irgendwas draußen, oder ist es irgendwie, dass es bei mir immer besonders hell wird? Also versuchen das mal zu ergründen, wo man das zu tun hängt, und sonst natürlich supplementieren. Also viele der Schlafprobleme können auch mit einem zu geringen Melatoninspiegel zusammenhängen. Gerade eines der wichtigen Faktoren, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Sprich, Melatonin, wie gesagt, sorgt dafür, dass unser Körper in den Modus kommt, dass er überhaupt schlafen kann. Und wenn ich jetzt Stress habe, zum Beispiel Stress am Arbeitsplatz, oder wenn ich abends nochmal ein HIIT-Training gemacht habe, das wäre dann Schlafhack Nummer 9, kein hartes Workout, irgendwie 2 bis 3 Stunden vorm Einschlafen gehen, weil wenn ich ein High-Intensity-Workout mache oder wenn ich zum Beispiel Tempoläufe mache oder wenn ich im Crossfit bin oder wie auch immer, sorgt das, dass der Körper, dass man die Kerntemperatur vom Körper wieder steigt, aber vor allen Dingen auch, dass ich Cortisol ausstoße, unser Stresshormon. Die Stresshormone, unabhängig davon, ob es beim Sport ausgeschüttet wird oder bei der Arbeit ausgeschüttet wird und es im Blut bleibt, weil ich Dauerstressproblem habe, ist der Antagonist zum Melatonin, also der Gegenspieler. Simpel gesprochen, je höher mein Stresslevel, desto schlechter meine Melatoninproduktion. Und das kann zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor sein. Und da empfehlen wir immer natürlich, abends eine Routine zu haben, die einem runterbringt, meditieren. Adaptogene können helfen, wie zum Beispiel Rosenwurz, Ashwagandha, aber auch Melatonin zu supplementieren. Also da haben wir ja auch ein Produkt gebaut, das zum ersten Mal Melatonin in Deutschland in einer geringen Dosis enthält, mit Magnesium, mit Passionsblumenextrakt und Zitronenmelisse. Melatonin hilft beim Einschlafen, aber sorgt insgesamt auch für einen guten Schlaf und kann auch beim Durchschlafen helfen. Und gleichzeitig ist es so, dass das Magnesium beruhigend wirkt und die Passionsblumenextrakt und die Zitronenmelisse sogenannt GABA modellieren wirkt. Und das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit sozusagen, dort mal zu optimieren, das zu testen. Und sonst, ich glaube aber, wenn man die ganzen Hacks von uns, die wir heute besprochen haben, mal anschaut und sich genau analysiert, warum stehe ich auf und zu welcher Uhrzeit, dann ist das, glaube ich, schon ein guter Ansatz. Und sonst kann man auf jeden Fall dann auch im Zweifel zum Beispiel unser Produkt, auch andere Produkte supplementieren und dann mal anfangen. Ganz wichtig beim Thema Durchschlafen ist, Viele Leute kommen zu mir auch und sagen, Fabian, ich nehme irgendwie ein Melatonin-Supplement aus den USA. Und da ganz klar, 95% der Melatonin-Supplemente auf dem Markt sind überdosiert und damit Schrott. Mhm. Warum? Wenn ich Melatonin, es gibt eine Metastudie, mit der wir auch zum Beispiel vom MIT, von dem Professor Woodman, und mit dem sind wir auch in Kontakt, und die zeigt, dass 0,3 bis 1 Milligramm Melatonin die optimale Dosis sind. Weil ich sage quasi nur, das Delta-Ausgleich, also den Unterschied zwischen meinem normalen Melatonin-Level, das ich hätte, wenn ich draußen ohne Stress zelte, ohne Lichtverschmutzung, alle Hacks heute beachtet, und leider dem Melatonin-Level, das ich habe, was unser westlicher Lebensstil, wir haben heute viele, viele Faktoren gesprochen, Stress, Koffein, Sport, Lichtverschmutzung, Lärmbelästigung etc., sozusagen das Delta-Ausgleiche zwischen dem optimalen Level und das Level, das ich erreiche. Das heißt, man darf mit diesen 0,3 bis 1 Milligramm gleicht man sozusagen nur einen Mangel aus, beziehungsweise sorgt dafür, dass man dem Körper das zurückgibt, was unser westlicher Lebensstil ihm raubt. Wenn ich jetzt irgendwie 15 oder sogar 20 Milligramm einnehme, dann ist es so, dass unser Körper zu früh das normale Melatonin oder den normalen Melatonin-Höchstwert im Blut erreicht. Es ist so, dass unser Körper normal gegen 9 Uhr anfängt, müde zu werden, 9.30 Uhr, weil die Melatoninproduktion dann zum ersten Mal stattfindet. Und das natürliche Melatonin-Level erreicht ungefähr seinen Peak gegen, ich sag mal, gegen 4 bis 5 Uhr. Und fällt dann rapide ab und wird dann über gewisse hormonelle Strukturen abgelöst und es entsteht dann später eine Cortisolproduktion, damit wir dann, welche ihren Peak hat um 9 Uhr, deshalb kleiner Hack, 9 Uhr produktiv zu arbeiten, macht auf jeden Fall Sinn, dann natürliches Cortisol heimzunehmen. Ja. Aber um auf Melatonin zurückzukommen, wenn ich jetzt die 20 Milligramm supplementiere, dann erreiche ich mein natürliches Melatonin-Level eben nicht mehr um 4 Uhr morgens den Höchstwert, sondern zum Beispiel halt um 1 Uhr, um 2 Uhr morgens. Und dann hört unser Körper auf, Melatonin zu produzieren, und deshalb werde ich dann wach. Das bedeutet, die Leute, die vielleicht auch wach werden und weil sie ein Supplement nehmen, nochmal darauf achten, auf keinen Fall zu viel Melatonin nehmen, eher genau die 0,3 bis 1 Milligramm. Und zum Beispiel bei uns ist es so, dass unser Produkt jede Kapsel 0,5 enthält, eine Tagesdosis maximal auch 1 Milligramm. Und unabhängig jetzt davon, ob man unseres Produkt nimmt oder andere Produkte nimmt, niemals übersupplementieren, weil sonst hat man Gewöhnungseffekte und wacht nachts auf. Und generell macht es keinen Sinn, über einen Mangel hinaus zu supplementieren.
Okay. Würdest du auch so bei Schichtarbeitern eine Supplementierung empfehlen? Oder ist es allgemein ein schwieriges Thema, was Schlaf betrifft?
Also ist ein super schwieriges Thema, was Schlaf betrifft, ja. Also ja und ja, aber ich würde auch Supplementierung empfehlen. Also leider Schichtarbeiter, wir haben ganz, ganz viele Kunden. Ich habe neulich auch wieder mit einem SEK-Beamten gesprochen, der viel Schichtdienst macht, viele Ärzte, viele Piloten, viele Krankenschwestern, viele Polizisten. All die Schichtdienst ist das Schlimmste eigentlich für einen guten Schlaf, weil ganz genau viele Sachen, die wir heute besprochen haben, die kriegt man eigentlich eben nicht hin. Ich kann jetzt nicht zur gleichen Zeit ins Bett gehen, ich habe nicht die Money Time, ich habe teilweise auch noch irgendwie nicht die Möglichkeit, wirklich dunkel zu schlafen und so weiter. Von der Seite ist Schicht definitiv ein Issue, und wer irgendwie aus der Schicht rauskommt, dem würde ich definitiv raten, aus der Schicht rauszukommen. Auf der anderen Seite, es muss ja auch gemacht werden, ne? Und wir brauchen diese Jobs, wir brauchen die Krankenschwestern, wir brauchen die Ärzte, wir brauchen die Sanitäter und die Polizisten und die Feuerwehrleute nachts. Von der Seite da, ganz wichtig, sich erstmal auf die Schicht gut vorbereiten, das ist ein Hack. Das bedeutet zum Beispiel vor der Schicht sehen, dass man zum Beispiel Vitamine etc. Zu sich nimmt, die bei der Schicht extra nochmal benötigt werden. Also der Körper hat nachts eine andere, gerade wenn er wach ist, einen Bedarf an Vitaminen, gerade B6, B12. Da gibt es auch spannende Studien zu, die das untermauern. Das heißt, da sich vernünftig darauf vorbereiten. Vielleicht dann auch Koffein nochmal nehmen, um wach zu sein, weil die meisten Arbeitsunfälle passieren auch genau zwischen 3 und 5 Uhr nachts, also während der Schichtdienst, wo unser Körper eigentlich runterfährt. Mhm. Ne? Und da, das kann man natürlich so ein bisschen versuchen zu hacken, also den zirkadianischen Rhythmus, also den Biorhythmus unseres Körpers ein bisschen zu hacken, durch Koffein zum Beispiel, aber auch durch andere Stimulantien. Dann aber irgendwie in der Schicht kein Koffein mehr konsumieren oder nur am Anfang der Schicht, weil man, wie gesagt, wenn man nach Hause kommt nach einer Schicht, nach 6-7 Stunden Arbeit, will man ja sofort auch ins Bett gehen und sollte man ins Bett gehen. Und dann abends natürlich versuchen, komplett dunkel zu schlafen und Melatonin gemeinsam mit verschiedensten anderen Produkten. Melatonin hat ja auch eine Health Claim Zulassung für das Thema Jetlag. Und letztendlich ist eine Schichtarbeit nichts anderes als ein Dauer-Jetlag-Syndrom. Ja. Und da sozusagen eine kleine Menge Melatonin plus verschiedenste Adaptogene, um den Cortisol-Level zu reduzieren und dort gegen zu arbeiten, das macht definitiv Sinn. Also das heißt, was wir zum Beispiel Schichtarbeiter immer empfehlen, sind dann wirklich typische Schichtsysteme, die kommen, was ich morgens um 6 Uhr nach Hause. Eigentlich natürlich gesprochen ist es so, dass morgens unsere Cortisolproduktion beginnen würde. Da würde ich halt versuchen, wirklich eher dann irgendwie Adaptogene zu nutzen, Ashwagandha zu nutzen, Rosenwurz zu nutzen, Vitamine zu nutzen und ein bisschen Melatonin, das dafür sorgt, dass der Körper runterfährt und die Melatoninproduktion sozusagen gestartet wird. Und dann komplett dunkel schlafen, wenig Lärm. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, um die negativen Aspekte vom Schichtdienst auszubalancieren. Aber ganz klar, Schichtdienst für den Schlaf nicht optimal, weil ich eigentlich Dauer-Jetlag habe und mein zirkadianischer Rhythmus sich, also mein Tag-Nacht-Rhythmus, ja ständig sich verändern muss. Mhm. Da der über Cortisol und Melatonin determiniert wird und die sich ständig verändern, ist das wirklich leider nicht gut, aber man kann es durch die Supplemente, kann man das definitiv ausbalancieren.
Okay, wow, danke für deine Insights und auch danke im Namen des Mindful Upgrade Tribes, die jetzt ihre Fragen beantwortet haben. Wo können die Hörer mehr über dich und deine Projekte erfahren?
Gerne. Ich gebe das immer gerne meine E-Mail nach so einem Podcast raus. Der eine oder andere kennt das schon. Es dauert manchmal ein wenig, bis ich antworte, wenn dann doch nach so einem Podcast relativ viele E-Mails oder Fragen kommen können. Meine E-Mail ist fabian.fölsch, also Fölsch ist mit FOE geschrieben, @brain-effect.com. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr Fragen zum ganzen Thema Schlafoptimierung, Proteinoptimierung, Leistungsoptimierung oder High Performance an sich habt, gerne schreiben. Ich beantworte die Fragen dann auch. Es dauert, wie gesagt, manchmal ein bisschen länger. Jede Frage wird von mir persönlich beantwortet. Und sonst natürlich über Facebook, Brain Effect liken, Instagram, My Brain Effect liken. Da gibt's ganz, ganz viele Schlaftipps auch. Und wir machen immer wieder viele, viele neue Studien, die wir sozusagen veröffentlichen und dort auch versuchen, mit den Kunden neue Produktideen zu sharen oder auch Ansätze zu sharen. Weil ich bin immer der Meinung, ganz klar, eine Veränderung kann man nur hervorrufen, wenn man zum einen Seite Produkte hat, aber zum anderen Seite, man muss auch sein Verhalten verändern. Das versuchen wir beides zusammenzubringen über die sozialen Kanäle. Über Verhaltensweisen hervorzubringen. Deshalb freue ich mich auch mega über diesen wirklich tollen Podcast, den wir heute gemacht haben. Aber gleichzeitig, wer natürlich mehr über unsere Produkte erfahren will, der geht auf unsere Webseite www.braineffect.com und findet da viele, viele Produkte rund um das Thema Energieoptimierung, Schlafoptimierung, Produktivitätsoptimierung, Konzentrationsoptimierung oder generell einfach Produkt für High Performer, damit die gesund, aber vor allem auch leistungsstark durchs Leben gehen können.
Cool, danke. Und wer das Ganze mal austesten will, also geht auf jeden Fall auf braineffect.com. Brain Effect oder Brain-Effect?
Brain-Effekt.com.
Genau, verlinke ich natürlich auch nochmal alles, auch wie die E-Mail-Adresse von Fabian. Und er hat natürlich uns noch ein Geschenk gemacht, der Mindful Upgrade Community. Und zwar ist das ein 20% Gutschein zum Kennenlernen der Produkte. Und da verlinke ich natürlich auch nochmal den Gutscheincode in den Shownotes.
Genau, sehr, sehr gerne. Und ich finde es immer schön, wenn man dann über so ein Thema wie Schlaf schon spricht und jetzt auch über das Thema Schichtarbeiter gesprochen hat. Auch da irgendwie werden wir in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. Da gerne uns folgen für alle Schichtarbeiter dort draußen. Da wird noch was kommen, um das schon mal so ein bisschen anzudeuten. Also gleichzeitig finde ich es immer wichtig, dass man auch mal Produkte testen kann und so weiter. Und deshalb einfach auf die Webseite gehen und da findet ihr das Thema zum Thema Schlaf. Wir haben auch gesprochen mit einem Melatonin-Produkt auf jeden Fall. Und ich sage immer, einfach mal testen. Wir haben die 60 Tage Geld-Zurück-Garantie und ich finde es im Leben, das ist immer gut, wenn man unabhängig davon, ob man unsere Produkte testet, auch einfach mal die Hacks heute auszuprobieren und einfach mal gucken, was man machen kann. Weil das Schöne ist beim Thema Schlaf einfach, dass man direkt morgen was verändern kann, beziehungsweise heute Nacht was verändern kann. Und wenn man die ganzen Hacks nimmt, das ist vielleicht 1, 2, 3%, die sich durch die Hacks, durch Produkte, die Supplemente, die sich Ernährungsveränderung, sich insgesamt nur jeweils verändert. Aber die akkumuliert, können dafür sorgen, dass man wirklich eine richtig gute Nacht hat, seinen Schlaf maximal optimiert und deshalb in Zukunft wirklich mit deutlich mehr Energie und mehr Leistung durchs Leben gehen kann. Deshalb finde ich den Bereich Schlaf unglaublich faszinierend.
Okay, ich kann mich nur nochmals bedanken, Fabian, für deine Insights, für dein Wissen, was du hier geshared hast auf dem Podcast, für die Hacks. Und sonst war das, glaube ich, ein tolles Schlusswort und ich verabschiede dich gerne in den Tag.
Ich danke dir vielmals für den wirklich tollen Podcast und euch allen dort draußen heute Abend eine richtig gute Nacht.
Danke dir, Fabian. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn das mal kein Mindful Upgrade war, Fabian ist ein wahrer Experte des Schlafs, wie du merkst. Und voll krass, wie lange er sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Auch ich habe dem Schlaf in meinem Buch, der Biohacking Performance Guide, ein ganzes Kapitel gewidmet und muss fairerweise zugeben, dass ich heute noch den ein oder anderen Hack für mich mitnehmen konnte. Check unbedingt Fabian und sein Unternehmen Brain Effect aus, probiere seine Produkte, von denen auch ein Großteil vegan ist und die sind natürlich auch zu 100% natürlich mit Superfood-Charakter. Mit dem Code MINDFUL20 bekommst du 20% auf alle Produkte aus dem Brain Effect Store. Gehe dazu einfach auf brain-effekt.com. Das Beste ist, wie Fabian schon gesagt hat, du kannst jetzt sofort mit der Umsetzung beginnen. Schlaf kostet ja bekanntlich nichts und spätestens in den nächsten Tagen wirst du hoffentlich von ihm Gebrauch machen. Probiere also die neuen Hacks sofort aus. Du findest sie auch nochmals in den Shownotes unter www.mindful-upgrade.ch/Folge23. Da findest du natürlich auch den Code und alle Links aus dem Interview und die Studien. Ich wünsche dir bis dahin einen tollen Nachtschlaf mit vielen Tiefschlafphasen und ein erholtes Aufwachen. Dein Bioaktivist.